Also was wir nachholen müssen, ist natürlich, wir haben noch nicht die Weine des letzten Jahres gemacht.
Jawohl, bitte.
Bis jetzt Ende Februar. Es wird also höchste Deine Zeit.
Flaschenparade,
bitte. Meine Flaschenparade letztes Jahr.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Du klingst noch ein bisschen belegt.
Das stimmt. Das sind die letzten Ausläufer einer klassischen Influenza.
Ja, hatte ich richtig erwischt.
Aber so richtig. Hatte ich ewig nicht. Aber wirklich so richtig, richtig, richtig doll.
Ja, zum Glück aber hattest du erzählt, dass du vorher noch alle Aufträge abgearbeitet.
Nee, ja, mittendrin, ehrlicherweise. Ach so. Weißt du, wo du dann so schön während des Jobs stehst und denkst, das war so ein ganz langer Tag, ob ich das jetzt alles noch richtig mache? Hoffentlich mache ich die richtigen Fotos. Oh, okay. Weißt du, wenn du so richtig durch bist und dann musst du den ganzen Tag, also der Tag, wo es mir am schlechtesten ging, der war dann wirklich von 8.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Oh. Da war so richtig mit, entweder war mir richtig kalt, mein T-Shirt durchgeschwitzt, oder ich habe gefroren und hatte Schüttelfrost und das den ganzen Tag. Und dann funktioniert der Kopf ja auch nicht.
Ja,
das war, nee, also, das stimmt. Ja, aber jetzt geht es langsam wieder aufwärts.
Gut.
Jedenfalls auf jeden Fall mit der Gesundheit.
Sehr gut. Legen wir los, oder?
Legen wir los.
6.
Na, da brauchen wir fast gar nicht mehr würfeln.
Oh, 5. Sehr schön. Wir trinken vom Weingut Münzberg, Günter Kessler, aus der Pfalz. 2021 Chardonnay Gottramsteiner Steinbühl, erste Lage.
Große Gläser.
Große Gläser, zum Wohl. Ich bin neulich gefragt worden, welchen Alkoholkonsum ich für mich denn für risikolos halte, weil wir unter risikolosen...
Entschuldigung, okay, gut, das ist
sehr gut. Ich habe daraufhin ehrlich geantwortet, mein Alkoholkonsum ist nicht risikolos. Ja. Das ist Quatsch, ich mache das beruflich und das ist Unsinn. Aber es gibt kaum Studien, tatsächlich gibt es, glaube ich, nur eine einzige Studie zum Thema, was ist eigentlich, wenn man so ein bisschen mehr trinkt, als der Konsens war, was bevor der Konsens aufgekündigt wurde. Also wenn du nicht ein Viertel am Abend trinkst, sondern zwei sozusagen. Und die Risikoerhöhung ist tatsächlich gar nicht so groß, also so, dass ich es für mich für akzeptabel gefunden habe. Aber das Ganze ist natürlich ein Thema für mich und ich muss meinen Alkoholkonsum deswegen planen. Und ich weiß, dass es auch Leute gibt, die immer denken, wenn du schon planen musst, dann hast du schon. Aber nee, es ist einfach, weil, ne, um euch mal ein Beispiel zu geben, Sascha und ich sehen uns gar nicht das erste Mal diese Woche, sondern wir haben uns am Montag gesehen bei einer Chardonnay-Probe, so eine Kollegenprobe, die gelegentlich stattfindet. Am Dienstag hatte meine Frau eine tolle Einladung in die Bar Jeder Vernunft, in den Spiegelsaal da zur Alphonse mit Abendessen und Stehempfang und allem drum und dran. Das neue Programm von Alphonse war sehr lustig.
Da gab es auch was zu trinken, nehme ich an.
Da gab es was zu essen und zu trinken, genau. Ja. Dann, heute ist Donnerstag, wir produzieren den Blindflug. Morgen ist bei mir abends Arbeitsprobe, VDP Auktion Reserve. Ihr dürft am Samstag also den Bericht erwarten. Und am Sonntag ist Le Grand Souff, die Hausmesse in der Markthalle 9.
Stimmt, sehen wir uns auch.
Das heißt, alkoholfrei diese Woche, Mittwoch und Samstag.
Das war's schon.
Ich trinke wahnsinnig gerne alleine zu Hause ein Glas Wein. Mache ich tatsächlich gerne. Fällt diese Woche aus. Keine Gelegenheit. Wenn ich das machen wollen würde, dann könnte ich das machen nach Le Grand Souff. Denn meine Idee ist, ein alkoholfreier Tag ist ein Tag komplett ohne. Von wegen, ich habe Spucknäpfe benutzt oder so. Das ist der beste Weg, um sich selbst zu belügen.
Ja, das stimmt.
Ja, doch noch ein bisschen getrunken und so. Außerdem bin ich auch der Meinung, manche Weine muss man auch mal runterschlucken, um bestimmte Sachen auszuprobieren. Mit anderen Worten, wenn ich ein privates Glas trinken würde, könnte ich das am Sonntag nach der Hausmesse, da habe ich noch nicht so viel getrunken, weil ich natürlich den Spucknapf da benutzen werde und dann kann ich abends natürlich noch ein Gläschen trinken, aber ich mache es...
Ist der Tag Alkohol so oder so.
Ja, aber ich mache es deswegen nicht, weil wir in diesem Fall ja morgen mit der Arbeitsprobe so einen typischen Abend haben, in dem auch zwei Gläser mehr getrunken sind.
Ja.
Weil wir da, wenn das alles ausprobiert ist, gehen wir doch nochmal an den Schrank und machen noch eine schöne Flasche. Das ist normal. Also... Mit anderen Worten, ich muss das ein bisschen planen und manchmal kommt es dann eben so, das hat damit zu tun, dass ich sehr gerne nachmittags dann ein Gläschen Wein trinke. Ja. Und wenn dann mich abends meine Frau zu Hause ist, die unter der Woche gar nicht mittrinkt, dann trinke ich nicht, während sie neben mir sitzt und so. Das ist entspannte Sache, unheimlich. Ja, ja. Außerdem nüchter ich vollständig aus, bevor ich ins Bett gehe. Und das heißt, mein Schlaf ist der eines Menschen, der nüchtern ins Bett geht und dann schläfst du mal besser, weil Alkohol ist ja so ein Zeitkiller. Also erstens arbeitet man nicht so effektiv und zweitens beendet das so den Tag und dann raubt es dir auch noch Schlaf. Und deswegen mache ich das dann manchmal. Und so kommt es, dass ich das manchmal so plane, dass ich Verkostung und Trinken dann zusammenfüge. Okay. Wir sind nämlich noch lange nicht beim Thema eigentlich. Wir arbeiten uns dabei hin.
Okay, viel Spaß.
Dann habe ich 3 Weine zu verkosten und dann sage ich, ja, guck mal, dann mache ich meine Wochenplanung und sage, guck mal, Mittwoch oder noch besser Donnerstag, da kommt meine Tochter dann auch noch spät aus der Schule, Donnerstag kann ich doch dann mal am Nachmittag diese 3 Weine verkosten und dann muss ich noch irgendwo, was weiß ich was, irgendwelche Notizen transkribieren oder Buchhaltung machen oder so, das sind so Sachen, das kann ich wunderbar mit einem Gläschen Wein, dann kann ich davon ja noch irgendwie ein Gläschen trinken und super. Das ist, also manchmal plane ich das so. Neulich habe ich das so geplant und es ist total daneben gegangen, weil ich habe 3 Weine probiert, von denen ich wusste, dass sie sehr fordernd sind, Naturweine sind. Sie haben alle 3 gemäuselt. Der eine hat ein bisschen gemäuselt, der andere hat klar gemäuselt und der dritte hat richtig heftig gemäuselt. Und wir haben neulich noch über das Mäuseln gesprochen, weil das Odinstag GG, Premieren GG in Wiesbaden so ein bisschen gemäuselt hat. Dann habe ich gesagt, naja, so ein leichtes Mäuseln, das schmeckt so ein bisschen nussig und das ist eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, warum man sich da so aufregt.
So hart.
Nee, wenn du das trinkst, dann reicht auch ein leichtes Mäuseln tatsächlich. Also ich konnte das nicht trinken. Ich habe das erst mit dem starken versucht, dann mit dem weniger starken, dann mit dem leichten Mäuseln und so. Und dieses Ganze, das riecht zwar nussig, aber dieser Ammoniak-Touch und so weiter, wo du ja denkst, Ammoniak musst du doch in der Nase stechen. Nee, das kommt wirklich erst so dann so beim Trinken. Das wird aufrauend nach hinten und wird dann sehr unangenehm. Und diese Mäusekot-Assoziation und so, das kommt dann wirklich, wenn man eine Weile trinkt.
Ihr merkt, das macht richtig Spaß.
Ja, das hat überhaupt keinen Spaß. Man hat am Ende was anderes aufgemacht.
Verstehe ich. Ja. Muss ja wegspülen.
Ja. Ich wollte halt gerne noch ein Glas Wein trinken. Ich hab bei 3 Flaschen es nicht geschafft, ein Glas insgesamt zu trinken. Ich habe immer wieder versucht und so dann wieder weggeschüttet. Und am Ende, das hat dann so eine Assoziationskette bei mir ausgelöst. Ich habe vor 6-7 Jahren, musste ich mich für mich persönlich mal zum Thema Weinfehler positionieren. Vielleicht ist es auch noch länger her. Ich glaube, es war die allererste Podcast-Folge, in der ich erzählt habe, mein neuer Lieblingsdummspruch in der Weinwelt ist, ach, aus den Trauben hätte man aber einen schönen Wein machen
können. Ach, den kenne ich
dann. Ne? Ja. Und da ging es um diese, es gibt so eine intolerante alte Herren-Clique, die quasi bei den leisesten Fehlern immer gleich Zitter und Munio schreit. Und du musst dann natürlich irgendwo auch als jemand, der über Wein publiziert, dir mal Gedanken darüber machen. Und ich habe damals für mich nach intensiver Sondierung herausgefunden oder den Spruch kreiert, es gibt keine Weinfehler mehr, es gibt nur Flaschenfehler. Flaschenfehler sind klar, Kork als allererstes, gibt es keine 2 Meinungen zu. Und das andere ist, wenn der Wein gärig wird oder einen biologischen Säureabbau auf der Flasche macht, wenn er schäumt und klebt und dann hast du auch immer so ein bisschen Essig mit dabei und so, dann, das schmeckt dann, du hast ein bisschen Kohlensäure, wo sie nicht hingehört, das ist auch alles kaputt, das schmeckt nicht, kannst wegschütten. Was bei süßen Weinen nicht ganz stimmt. Ich habe schon eine gärig gewordene Auslese gehabt, die waren super kabi mit ein bisschen Kohlensäure. Das kann schon mal stimmen. Ja, das kann schon passieren. Ja, wohl war. Aber einmal haben wir es sogar im Podcast stimmt. Aber ich habe ansonsten gesagt, alles andere ist egal, weil es gibt ja Leute, die das gerne mögen. Und warum stellen sich jetzt irgendwelche Menschen, meistens sind das ja in den Unis, dann irgendwelche Professoren hin und sagen, das ist jetzt ein Fehler, wenn da draußen Leute rumrennen und das gerne trinken. Ja, das ist so eine Elfenbeinturmnummer. Ich fand mich auf jeden Fall wahnsinnig progressiv. Ja. Ich habe mir sehr auf die Schulter geklopft, habe den Spruch gleich 2-3 Mal irgendwo ausprobiert, ist super gut angekommen. Im Podcast habe ich ihn nie gebracht, zum Glück kann ich heute nur sagen. Weil als ich dieses Mäuseln hatte, habe ich so gedacht, naja, irgendwie...
Das ist schon ein Fehler.
Die meisten Weinfehler, das ist mir dabei so aufgefallen, die meisten Weinfehler sind eigentlich deswegen Weinfehler, weil kaum ein Mensch das trinken mag.
Ja.
So. Und dazu kommt, dass wir neulich mal eine Situation hatten, da habe ich gesagt, Naturwein ist tot. Das war aber eigentlich nur ein Zitat, wenn man unseren Freund Paul zitiert, der damals noch bei Suff arbeitete und sagte, Naturwein ist tot. Und das spielt da auch mit rein. Ich muss aber einmal kurz einen Kommentar vorlesen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich den nie beantwortet habe, mea culpa, sorry. Da hatte nämlich Marcel geantwortet auf diese Folge, das war, deswegen sehe ich es hier auch, 148, der tödliche Tropfen 2. Weiß gar nicht, das hatte damit gar nichts zu tun, aber trotzdem haben wir es da reingemacht. Naturwein ist tot, finde ich eine deutliche Übertreibung. Vielleicht hat das sogar was mit eurer Berlin-Bubble zu tun, in der es wahrscheinlich mal einen richtigen Hype gegeben hat. Der ist tatsächlich vorbei. Ebenso wächst die Anzahl der ganz konsequenten Zero-Zero-Weingüter wohl erstmal nicht mehr. Die kleine Schwefelgabe vor der Abfüllung, Schule aber schon. Allgemein dürfte unbestritten sein, dass der Einfluss auf die jetzt junge Generation in Weingütern groß ist. Ansonsten kommt Naturwein mehr und mehr in der Normalität an. Und es verbleiben immer noch sehr, sehr viele Menschen, die noch nie einen getrunken haben. In neu eröffneten Weinbars etc. sind solche Weine dann eine Option unter mehreren. Strenges Lagerdenken dagegen ist out. Ist alles nur mein Eindruck, aber dass Best of Franken dieses Jahr zum ersten Mal eine Kategorie hatte, in der auch Naturwein enthalten war, ist doch das beste Beispiel für dieses Ankommen in der Normalität. Das kann ich alles unterschreiben, bis auf eine Kleinigkeit. Das Thema ist, das habe ich alles nicht gesagt. Das ist immer so, was man sagt und was man nicht sagt. Ja. Und so, ne? Das stimmt alles. Aber das ist genau der Punkt. Das ist das, was übrig geblieben ist. Ich hatte auch an anderer Stelle mal eine Kommentardiskussion mit jemandem, der sagte, naja, das ist doch überhaupt gar keine Frage, ob Schwefel jetzt irgendwie zum Naturwein gehört, also oder ob das sofort dann kein Schwefel mehr ist. Das sind doch komische Spinner oder so, die das behaupten. Auch das finde ich völlig legitim, aber so wie Schwerkraft keine Meinung ist, ja, ist es keine Meinung, dass der Ursprungsgedanke des Naturweins, der war nichts rein, nichts raus, keine Intervention, die nicht sowieso nötig ist, weil du Naturwein, weil du musst den Rotwein irgendwann von den Schalen trennen, die kannst du nicht mit in die Flasche tun.
Der Wein macht sich nicht von alleine, also naturmäßig, also du musst irgendwas tun,
genau, aber nicht mehr genau. Und vor allem nichts tun, um irgendwas zu schönen oder zu verbessern zu verhindern oder so, der soll machen, was er will. Und Schwefel ist garantiert nicht natürlich. Das ist die Ursprungsschule, wenn du die ersten Bücher zum Thema liest, wenn du dir Isabel Legerands allererste Abhandlung, Traktate, wie auch immer man das nennen will, ja, zur Gründung der Raw-Wein-Messe und so weiter, die allerersten Teilnahmebedingungen. Kein Schwefel, nichts rein, nichts raus und Handgriffe nur die sowieso nötig sind, die darf man höchstens zeitlich so ein bisschen so legen, dass es einem vielleicht gerade gut passt. Das war mal die Definition. Das ist keine Meinung. Das einfach kannst du jederzeit nachlesen. Und das ist tot. Davon gibt es so gut wie gar nichts. Und das ist die eine Geschichte, an der ich jetzt widersprechen würde. Wenn ich jetzt mal interpretiere allerdings, Marcel, dass deine Idee ist, konsequente Zero-Zero-Weingüter sind genau diese Art von Weingütern. Dann würde ich dir da widersprechen. Sie nehmen erstmal nicht zu. Ich kenne gerade gar keinen Haupterwerbsbetrieb mehr, der konsequent Zero-Zero ist.
So richtig also sowas komplett.
Drei Zeilen oder Naturkinder oder so, die sind alle mittlerweile mit ein bisschen Schwefel oder dies oder das. Also im Nebenerwerb kannst du jeden möglichen Quatsch machen, wenn du nicht davon leben musst.
Wenn du davon leben musst und das alles ein bisschen halten musst und alles ein bisschen...
Ich weiß gar nicht, ob wir in Deutschland überhaupt noch so einen kompletten Zero-Zero-Betrieb haben, der gar nichts rein, nichts raus und wenn es stinkt, ist wurscht und so weiter und so weiter und kein Schwefel.
Also als Hauptbetrieb nochmal.
Genau, als Hauptbetrieb. Und auch international wird das immer weniger. Das war damit gemeint. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich war neulich abends zum Abendessen eingeladen bei Christian, einem der Geschäftsführer von SUF, der seine neueste Entdeckung präsentiert hatte. Und da war der neueste Beaujolais-Winzer und mir haben die Weine sehr gut gefallen. Deswegen habe ich auch drüber geschrieben, weil Beaujolais und Botmann ist ja nicht so
typisch, ne?
Und er war da, weil am nächsten Tag die Raw war und hat auf der Raw ausgestellt. Und er hatte dann eben erzählt, wie er seine Weine macht. Sehr, sehr wenig Schwefel. Aber die erste Schwefelgabe nach der Gärung, so ein klein bisschen. Und damit wärst du einfach schon letztes Jahr nicht auf der Raw willkommen gewesen. Also zwei Schwefelgaben sind das. Eine kurz nach der Gärung und eine zur Füllung. Das war immer Ausschlusskriterium. Wir sind mittlerweile so weit, dass du damit auf der Raw auftreten kannst. Ja. Aber es geht mir jetzt gar nicht, lass uns nicht immer nur über Schwefel reden. Es geht ja auch darum, dass die Technik, die du dabei dann hast, ist eben die, du kannst, und ich sage nicht, dass dieser Beaujolais-Winzer das macht. Ich habe ihn aber auch nicht gefragt, ob er es nicht macht. Also, aber es ist einfach möglich, dass du einen Wein, Rotwein, offener Gärständer, sehr häufig verwendet oder überhaupt Gärständer, also nicht in dem Fass vergoren, in dem er dann bleiben soll, sondern erstmal eine Gärung, dann trennst du ihn vom Trester, dabei schwefelst du ihn ganz bisschen, das haben wir ja schon gemerkt, das geht. Damit hast du ihn vor allem, du hast ihn einerseits geschönt, an der Stelle ist Schwefel ein Schönungsmittel, weil es ein paar Gärnebenprodukte abbinden kann. Und zum Zweiten, du hast den Wein erstmal stabilisiert. Und jetzt drehen wir mal schnell 30 Jahre zurück. Der Hauptgrund oder die wichtigste Aussage in dieser ganzen Naturweinschule war, die einzige Möglichkeit, den Wein zu stabilisieren, ist Zeit. Alle diese Mittel sind nur eingesetzt, weil man sich nicht mehr die Zeit lassen will. Ja? Lass den Wein im Fass liegen, lass ihn alle biologischen Prozesse durchlaufen in aller Ruhe, gib ihm die Zeit, dann wird sich das alles einfinden. Der einzige Grund, warum du an der Stelle ist, man Zeit. Und dann ziehst du den Wein eben um in Holzfässer, in denen im letzten Jahr der biologische Säureabbau stattgefunden hat. Diese Bakterien sind super resilient. Da musst du wirklich mit Wasserstoffperoxid ran, an das Fass, damit die weg sind. Das macht aber keiner. Ist auch gut so. Ne? Also schön warm ausgespült oder sonst was. Ja, und dann so schön packst du da rein. Das ist eigentlich genau das Gleiche, als würdest du die mit den Bakterien beimpfen. Komplett. Also, und das kannst du nicht mehr Naturwein nennen. Es geht hier jetzt nicht mehr da. Lass uns nicht an diesem blöden Schwefel festhalten. Das ist immer noch null. Das ist Minimalinterventionswein. Ja. Also das ist alles Minimalintervention. Minimalintervention. Ja, und deswegen, lieber Marcel, auch mit allem anderen stimme ich dir zu. Ohne die Naturwein hätte es das nicht gegeben. Und Minimalintervention, alles im Kommen. Und dann stinkt das ein bisschen. Und dann ist es ein bisschen flüchtig und ein bisschen dies. Und dann ist das in jeder Natur, in jeder Weinbar auch der Bringer, und viele haben sowas noch nie getrunken. Ich unterschreibe alles, was du da geschrieben hast, weil ich mit dem Spruch Naturwein ist tot das alles gar nicht sagen wollte. Ich kann auch zynisch sagen, in dieser Best-of-Franken-Kategorie steht nach alter Lesart gar kein Naturwein drin. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, warum es tot ist. Jetzt werden schon meine prämiert. Ja, es wird schon Wettbewerb veranstaltet, wo kein einziger
Teilnehmer wirklich ein Naturwein macht. Ja. Stimmt. Hauptsache, wir haben das Etikett.
Again, keine Wertung. Ich liebe all diese Weine. Ich habe doch auch, also diese drei Weine, diese Mäuseln, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Ich habe das Weingut besucht. Ich kenne das Weingut. Ich war da. Die arbeiten ganz sauber und die sind total nett. Und ich habe mir diese Sachen nochmal gekauft, weil ich das nochmal den aktuellen Jahrgang probieren wollte, weil ich auch nochmal einen Bericht darüber fertigstellen wollte und so weiter. Mhm. Ich wusste, was die da machen, und ich habe das nicht, und ich fand die total nett, und ich werde auch nach wie vor einen Bericht darüber schreiben. Ich werde eine Fußnote reinmachen, dass der aktuelle Jahrgang mäuselt, der andere Jahrgang hat nicht so gemäuselt. Und so, das geht überhaupt nicht.
Das geht aber auch nicht weg, ne?
Form von Ab- geht nee, das, weg? Geht nicht
das geht
weg.
Nicht weg. Das geht
ich glaube, das kannst du auch nicht mehr, später kannst du es auch nicht mehr wegschwefeln. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt hat das auch was mit Schwefel zu tun. Okay. Was ich also sagen will, einer der Gründe, warum das tot ist, ist die Geschichte, dass eben einige dieser Fehler, die jetzt dann eben kein Fehler mehr waren, weil es gibt ja für jeden doch Fehler sind, weil eigentlich gibt es gar keinen, der das trinkt. Wir haben an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, dass es diese merkwürdige Wanderungsbewegung vom Wein zum Bier gibt. Das erste Mal in der Geschichte, seitdem solche Daten erhoben werden. Und dass das überwiegend auch zum Craftbier hingeht, weil beim Craftbier hast du dieses gute Gewissen, dass das alles handwerklich und nicht die böse Industrie, bla bla bla, aber es schmeckt trotzdem sehr lecker.
Ja, ja, genau.
Ich habe neulich einen Braukurs gemacht, was total albern ist, weil ich eigentlich ja gar nicht so viel Bier trinke, aber wir haben das Freunden geschenkt und dann habe ich das mitgemacht. Die Zeit dieser sehr bitteren, überhopften Biere ist auch durch bei den Craft-Bieren. Die machen jetzt auch vor allem leckeres Bier.
Ach.
Ja, ach. Aber
ist ja erstaunlich.
Auch als die Überhopften noch in waren, gab es aber auch immer leckeres Bier. Wenn du in eine Craft-Bier-Bar gegangen bist, jeder Mensch, der irgendwie Bier mag, hat in der Craft-Bier-Bar immer was Leckeres zu trinken gefunden.
Ja, diese ganz krassen IPA, sag mal sowas, die hat ja wirklich niemand getrunken. Also, ich habe es mal aus Versehen gemacht.
Ja.
Da musst du schon wirklich...
Genau. Ja. Und wir waren hier, erinnerst dich, wir hatten diese eine Weinbar von den Franzosen, wo ich als ausgewiesener Fan von Minimalintervention Wein kein einziges Glas austrinken konnte, weil das alles wirklich Hardcore war. Und da hast du gedacht, was macht denn der normale Mensch? Und das ist nachher...
Na, dem konnten sie eine Weile erzählen, dass das alles hip und okay ist und alles so sein muss und alles das...
Genau, aber es hat ihm nicht geschmeckt. Und deswegen hat er dann aufgehört, Wein zu trinken, weil er dachte, weil man ihm ja auch gesagt hat, aber wenn es gefällig ist, ist es Industrie und böse und so weiter. Wir wollen hier gar nicht darauf einprügeln, darum geht es nämlich tatsächlich immer nicht. Aber es ist genau das Problem, dass mir mein Satz, es gibt keinen Weinfehler mehr, eigentlich in dem Moment auf die Füße gefallen ist, wo ich da stand und nicht wusste, was ich trinken soll. Mhm. Ich weiß, ich habe eine starke Ablage gegen flüchtige Säure. Ich schmecke das sehr schnell und ich mag es nicht. Ich habe überhaupt kein Problem mit Lösungsmittelton. Die Sherry-Note, mal so, ich trinke ja keinen Sherry, aber ich trinke es eigentlich nicht wegen des Gespritteten.
Den Kuhstall finde ich nicht schlimm und sowas, so richtig, so einen krassen Kuhstall, das geht.
Über den Kuhstall müssen wir nämlich reden, da kommen wir gleich mal zum Gegenteil. Ja, Kuhstall finde ich auch nicht schlimm. Also es gibt so unterschiedliche Geschichten, aber gerade flüchtige Säure und Maus und so.
Na, Maus ist eklig. Also ich schmecke ich nicht so schnell wie du, das ist auch, aber dann ist sie schon, wenn du sie da hast, eklig. Dann ist es eklig. Ja.
Dann habe ich überlegt, okay, also das ist, der Satz muss für mich jetzt irgendwie vorbei sein. Aber dann habe ich Dry January. Ich finde das ja so doof, dass das Dry January heißt, weil ich habe das auch schon erzählt, ich habe das erste Mal gemacht, als ich zu Hause ausgezogen bin, weil ich als Student gerne Bier getrunken habe und so, und dann dachte ich, ich muss einmal im Jahr meinen Alkoholkonsum. Mittlerweile wird da mal so ein Riesenfass draus gemacht, mein Gott. Egal, also ich trinke keinen Alkohol im Januar. Dieses Jahr das zweite Mal hintereinander unterbrochen. Am 25. Januar war nämlich die große Verkostung für die Proweinstrecke der Business France, des französischen Handelsministerium.
Arbeit ist Arbeit.
Arbeit ist Arbeit. Genau, da bin ich ja Jurypräsident.
Genau. Ich meine, ich ziehe meine Mütze.
Genau. Heißt nichts anderes, als dass ich die Verkostungsnotizen schreibe. Die anderen müssen nur probieren.
Früher hieß es dann, wie hieß das früher?
Sekretär.
Sekretär. Nee, warte mal. Protokollant. Nee, wie das hier. Irgendwie sowas, oder was?
Schriftführer.
Schriftführer. Jetzt habe ich es, genau. Schriftführer war es.
Aber ich kriege Geld fürs
Schriftführer. Ja, schön, schön, super.
Nee, aber dieses Jahr musste ich tatsächlich immer Präsident sein. Also die Arbeit, die wir da machen, ist wir. Aus ein paar hundert eingereichten Weinen von französischen Winzern suchen wir früher die 100 besten, im Moment die 50 besten aus und die werden dann in so einem Showroom auf der Pro-Wein gezeigt.
Ah, schön.
Und die Jury wird von Business France zusammengetrommelt und von Meininger, die das quasi mitorganisieren und bei denen auch eine Sonderstrecke dafür stattfindet, also veröffentlicht wird, die schreibe ich dann. Ja. Und zwar nicht nur die Verkostungsnotizen, sondern auch den Artikel vorneweg und so weiter. Und diese Jurypräsidentengeschichte hat aber schon zweimal kommt das zum Tragen. Zum einen müsst ihr, muss ich ganz ehrlich sein, die Top 50 in so einer Veranstaltung sind nie die 50 besten Weine. Das hat damit zu tun.
Einreichung und.
Einreichung kostet nichts. Wenn du aber gewinnst und dann bist du natürlich auf dieser relativ teuren Showweinfläche im Dings, dann kostet das pro Wein. Und es gibt viele Weingüter, die reichen 4 Weine ein, weil sie unbedingt dabei sein wollen. Und jetzt gewinnen auf einmal 3 oder kommt 3 in die Top 50, die sagen, nee, es reicht aber 2 auszustellen. Wir wollen gerne, ne? Und dann ziehen sie einen zurück und dann rückt natürlich Nummer 51 nach. Das ist das eine. Und in dem Bereich der 50, Platz 50 bis 70 hast du, die haben natürlich alle gleich viele Punkte. Da muss irgendjemand mal sagen, welcher es dann ist.
Ja, ja, gut,
okay. Das machst du dann teilweise aus Proport und teilweise, was mir besser schmeckt.
Ja, klar.
Da bin ich dann das Zünglein an der Waage. Und wenn die sich nicht einigen können, das war bisher so noch nie, aber letztes Jahr war es so, dass einer extrem undeutlich geschrieben hat, deswegen habe ich mir dieses Mal vorgenommen, nach dem Mittagessen gehe ich nochmal in den Verkostungsraum und verkoste nochmal alles durch, damit ich dann mit eigenen Notizen notfalls auch auffüllen kann. Das war ein bisschen anstrengend beim letzten Mal. Und begleitet hat mich mein Vorgänger. Mein Vorgänger ist ein, glaube ich, langjähriger freier Mitarbeiter von Meininger. Vielleicht wird der sein, 70 oder so. Der ist im Ruhestand und er lebt in Gigondas. Ist immer ab und zu, hat noch sein Häuschen in der Pfalz, ist ab und zu mal oben und hat dieses Mal wieder mitgemacht.
Und dann, Schlimmeres.
Ja. Kamen wir an einen Tisch, da hatten wir dann das war total irre. Die haben so schöne Resopal-Tische fürs Verkosten und da wird mit wasserlöslichen Markern werden die Punkte direkt an die Flaschen auf den Tisch geschrieben. Das ist sehr angenehm. Da kann ich nämlich rumgehen, ich muss nicht auf irgendwelche Zettel gucken. Ich sehe genau, was die bestbewertet sind und verkoste die danach. Und die konnten sich nicht einigen. Und dann war da ein Wein, der hatte 72 bis 92 Punkte.
Oh.
Ja, niedrigste Wertung 72, höchste 92.
Oh.
Und daneben dann einer 80 und 90, dann einer 70 und 88.
Aber die 72, 92, das verstehe ich nicht. Das ist ja eigentlich was eigentlich nicht geht.
Dann war ich so glücklich, dass ich mich mit meinem Vorgänger verkostet habe. Und das war nämlich auch noch alles lange Dock. Das haben wir aber, das war ja noch blind da, das haben wir dahinter aufgedeckt. Dann habe ich das probiert, was ist denn hier das Problem? Und dann probierte er und sagte, ganz klar, da hält das einer für Brett. Und meint, das ist fehlerhaft. Und so gibt er 72, das ist ein bisschen animalisch.
Ah, okay.
Deswegen Brett, weil du gerade sagst, also erstens mal, wie kann man bitte nach 40 Jahren, nachdem das erste Mal der Spruch ein bisschen Brett ist nett, irgendwie die Weinwelt erblickt hat, immer noch so streng sein? Aber das Zweite war, die hatten alle gar kein Brett. Das war ganz klassisch. Also, oder andersrum. Wir haben genug getrunken an Südfranzosen, um zu sagen, wenn die Brett hatten, dann hatten all diese Château de la Négli, Grange de Père und was wir so alles getrunken haben, davon da unten, dann hatten die alle Brett. Diese ganzen 100 Parker-Dinger, die hätten alle 72 Punkte haben müssen, weil die nämlich nicht mehr hatten. Es geht nämlich nicht um das, was ich denke oder sowas. Es ist einfach mal ein objektiver Vergleich. Und mein Mitstreiter, der da unten lebte, sagte eben auch, nee, ist ganz normal. Ich war auch bei den 92. Also musste ich den ganzen Tisch nachverkosten.
Oh, Scheiße.
Und tatsächlich dann da an der Stelle dann einfach einen eliminieren. Und dann war das immer noch deren Entscheidung, aber. Und da habe ich mich so gefragt, so zum einen, warum gehe ich in so eine Jury?
Ja.
Ja, also stell dir mein Beispiel, Lieblingsrebsorte von mir hier, Grauburgunder. Eine Rebsorte, die ich liebe und die ich hasse. Macht sich ganz einfach fest, kann man so sagen, an dieser lätscherten Art, die meistens dann zustande kommt, wenn mehr Wärme im Spiel ist. So ab Kaiserstuhl südlich in Europa brauchst du mir mit Grauburgunder kaum noch zu kommen. Das ist für mich alles so Käsemauken, haben wir als Kinder gesagt. Ja, so zu lang getragene Socke. Ein bisschen speckig, lätschert, adipös, gar nicht meins. Im Norden finde ich sie fantastisch, wenn sie sozusagen so ein Weißburgunder ist, bei dem die Frucht ein bisschen interessanter ist, weil sie so etwas molliger und auch ein bisschen Apfel und nicht nur so Zitrusgeschichten hat, bei dem so eine tolle Würze einfach on top kommt, einfach die der Weißburgunder dann nicht hat, ja, und das Ganze so ein bisschen auch in der Textur so ein bisschen cremiger ist, solange der Zucht da ist und es eben dann nicht lätschert wird, ist sie tatsächlich eine großartige Rebsorte, mag ich sehr, sehr gerne. Verträgt auch dann Holz, wo der Weißburgunder es nicht kann. Also ich bin ein super Fan.
Ja.
Trotzdem würde ich niemals in einen Grauburgunder-Wettbewerb als Juror gehen.
Verstehe ich.
Das ist das Erste. Wenn ich sowieso schon weiß, ich mag das nicht, dann lasse ich das. Und die zweite Geschichte ist, ich habe eine Schwäche als Verkoster. Und das ist das ganze Thema Laktik, cremig, Diacetyl, Sahne. Manchmal ist das aber auch nur Holz, Lätschert,
Joghurt
und so. Ja, ja, da ist so, einiges ist Rebsorte,
ja, ja,
beim Grauburgunder, beim Dornfelder sowieso. Anderes ist dann schiefgegangener BSA. Manchmal ist es einfach nur Holz oder ein bisschen zu langes Hefelager ohne Belüftung oder was weiß ich was. Ich weiß das nicht so genau. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, ob andere es so viel besser wissen, weil ich nicht genau weiß, ob das überhaupt geht. Aber ich weiß, meine sensorischen Fähigkeiten beim Identifizieren dieser Dinge sind nicht so super duper. Und deswegen stell dir jetzt mal vor, ich gehe in so eine Weißweinverkostung mit Grauburgundern drin. Und nicht nur, dass ich bei all den Weinen, die jetzt, dass ich diesen mitbewerte und mich dann dazu mache, sondern ich sage dann auch noch jedes Mal, Diacetyl, schlecht gelaufener BSA, fehlerhaft. 72 Punkte, obwohl es vielleicht ganz normal sortentypisch ist, wie wir es hier jetzt bei den Südfranzosen hatten,
genau, die kein Brett hatten. Du das bloß nicht.
Ja, genau. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, warum gehst du, also der war ja jetzt auch schon länger am Start. Ich weiß
nicht, warum nicht mehr. Also erstens, warum geht er hin? Zweitens, warum lädt man ihn weiter ein, wenn man weiß, also obwohl
er gut, das war, weil ich ihn nicht identifiziert habe. Ich weiß nicht, wer es war. Es sind vier Leute an dem Tisch gewesen. Und die Schriftführerin war es nicht, das konnte ich aus
der Schrift sehen.
Ja.
Ja, aber das ist lustig, das stimmt. Warum macht man das? Also warum hat man noch, das hatten wir immer, das hatten wir bei Verkostungen ja früher schon, diese grundsätzlich Negativbewerter.
Ja.
Das ist ja was, was wir schon oft hatten. Dass es immer wieder Leute gibt, die einfach alles erstmal.
Genau. Und dann anderen Leuten auch noch sagen, wenn ich erkenne, dass das ein Weinfehler ist, hat keine Ahnung. Ja. Auch schon in der professionellen Verkostung, bei Best of Gold, habe ich damals aber, glaube ich, auch erzählt, die Geschichte. So, also da hatten wir jetzt auf einmal jemanden, der sagt, Fehler ist, wenn es mir nicht schmeckt. Hm. Ja, das ist also die komplette Gegenposition zu, es gibt keine Weinfehler mehr. Das ist ja noch mindestens genauso scheiße. Ja? Ja,
das stimmt.
Da bleibt am Ende dann irgendwo die Frage, ja, vielleicht fragen wir dann einfach irgendwelche Leute, die das beruflich machen und auch forschend, irgendwie, ob die nicht Lust haben, Grenzwerte zu ziehen. Ach, guck mal, dann sind wir wieder bei Geisenheim, ja, die uns sagen, wo beginnt der Fehler, ja, wo hört die jetzt auf? Und wir sind wieder genau da, wo wir 25 Jahren waren, bevor das Ganze angefangen hat. Das muss ich nur ehrlich sagen, und ich habe nämlich leider keine Lösung zu bieten, das ist hier alles öffentliches Nachdenken. Das finde ich allerdings wieder scheiße. Ganz banal ausgedrückt, sorry. Das finde ich nicht so glücklich, weil die zum Beispiel beim Thema Spontangärung spießig sind.
Ja, okay.
Ja, wenn es nach denen geht, ist irgendwie alles von Schäfer-Fröhlich und Prüm fehlerhaft so ungefähr. Also ja, es gibt so ein paar Dinge, wo ich denke,
das ist dann auch Quatsch.
Ja. Ne? Also ich würde diese Kompetenz jetzt vielleicht nicht uneingeschränkt an Geisenheim zurückgeben, aber sagen wir mal so, es gäbe wahrscheinlich so einen gewissen Handlungsbedarf da. Ich kann da nur nicht so richtig aushelfen.
Aber wir halten uns doch, also ich glaube, also wir sind ja inzwischen auch ältere weiße Männer, kann man so sagen. Und du ja auch, trinken ja auch öfter mal mit jüngeren Leuten.
Ja.
So. Und kann es als hatten wir schon mal, glaube ich, wenn ich jetzt in irgendeinem Restaurant bin oder sowas oder mit anderen Leuten, die dann jüngere Weine trinken, sehr häufig sehr viel jünger als Wein auch, also junge Jahrgänge, wo ich dann auch durchaus manchmal finde, dass die für mich nicht mein klassisches Geschmacksbild abbilden.
Mhm. Ja.
Ja? Wo ich dann auch finde, dass es durchaus, sagen wir mal, Fehler wären. Da halte ich mich doch, aber wir trinken jetzt so lange Wein, dass ich mich doch dann, wo ich immer denke, dann nehme ich mich doch zurück und gucke, also das schmeckt denen ja.
Ja.
Das kann ich ja grundsätzlich, kann mich jetzt nicht da hinstellen, das würde ich mich ja auch unglaubhaft machen oder unglaubwürdig machen, wenn ich jetzt sage, das ist alles scheiße und das kann nicht. Und das, also ich glaube, was wir doch in der Zwischenzeit auch wirklich versuchen, ist doch, dass wir uns selber zurücknehmen und nicht so ernst nehmen, oder?
Das tun wir. Aber das ist gut, dass du es ansprichst. Das fehlt quasi noch in meinen Gedankengängen. Aber ich bin jetzt auch Webweinschule. Ich bin jetzt auch junge Leute an Wein ranführen. Ja. Und ich bin jetzt zumindest mal an der Stelle, wo ich den Verdacht hege, dass diese Fisherman's Friend Attitüde, die die jüngeren Leute da so nach dem Motto, ist es zu stark, bist du zu schwach. Ja, ja du, kannst, du bist eine flüchtige Sorge, das wirft dich auf der Bahn, was bist du denn für einer? Du trinkst wohl nur Primitivo. Dass das jetzt eben das war, was uns in die Scheiße geritten hat. Ja. Dass wir nämlich -4% beim Weinkonsum haben im letzten Jahr in Deutschland. Dass wir bei den jüngeren Leuten ein Nachwuchsproblem haben und so weiter und so weiter. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir da eine Verschiebung haben, wo ich sage, meine ursprüngliche Ansicht, es gibt keine Fehler, es geht ja in die Richtung, bist du zu schwach, ist es zu stark, bist du zu schwach. Nur, dass ich das so weit nicht getrieben habe, aber es unterstützt zumindest diese Haltung. Das hat uns jetzt auch nicht geholfen. Also ja, ich halte mich zurück, wenn die neben mir sitzen und das, aber wenn die einen High Five machen, weil es stinkt, ja, dann denke ich so, nee, also bitte, sorry, ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen für diejenigen, denen das nicht schmeckt. Das ist, glaube ich, das, was ich in Zukunft wieder öfter mal machen
muss. Ja, das stimmt, das ist auch nicht. Ja, stimmt. Einfach zu sagen, ja, nee, das jetzt, verstehe, wenn ihr das so seht, ist euers, aber aus den und den Gründen sehe ich das tatsächlich.
Ja, oder anders. Man muss weder den Fehler feiern, noch sich selbst feiern, weil man den Fehler großartig findet.
Sondern einfach sagen,
ihr mögt es, wir mögen es nicht, gut ist.
Ja.
Dankeschön.
Vielleicht erklärt man es noch, warum man es nicht mag. Kann man auch. Ja. Ne? Also, es gibt ja auch immer einen Lerneffekt. Also hier, ich will noch einen kleinen Schluck, bevor ich was dazu sage.
Ich möchte, bitte. Selbstverständlich doch.
Tschüss. Soll ich schon was zu sagen? Also, was mich also angesprungen hat, ist ja, also so eine Sauerkirsche. So eine, also das ist so eine voll satte, reife Sauerkirsche. Nicht so richtig sauer, aber so eine Marie.
Ja, die Sauer ist gut. Ja, Kirsche?
Also es ist, war für mich so wie aus so einem Glas, so einem Sauerkirschenglas.
Ja, stimmt. Gab es gestern Pfannkuchen mit Kirschen aus dem Glas und das kommt sehr nah ran, das stimmt.
Weißt du, also nicht die vom Baum, sondern diese. Mhm. Und das hat mich total angesprungen. Deswegen würde ich erstmal bei so klar definierter Dings würde ich erstmal sagen, das ist reinsortig. Wäre meine Idee, weil so klar und so sauber und definiert ist, dass es reinsortig ist. Das ist eine ganz schöne Säure. Es ist, fühlt sich relativ jung an, aber nicht unharmonisch, sondern einfach nur jung. Wenn du mich aber bei der Kirsche schon so anguckst, dann ist es mit Sicherheit kein Pinot. Mhm. Dazu ist das auch ein bisschen zu frisch und ein bisschen zu saftig.
Ja.
Ja. Es ist ein bisschen kühl im Glas. Ich glaube, dass das auch gar nicht so schlecht ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es wärmer wird, aber du hast es ein bisschen kühl, also schön kühl eingeschenkt, nicht kühl, kühl, schön kühl.
Weil es weiß ist.
Ach, es ist weiß. Weil es Scheiße. Weiß.
Nee, aber das kann ich gut verstehen, weil die Kirsche ist, das ist der Vorteil, der Nachteil im Schwarzen, das ist der Vorteil im Schwarzen. Diese Kirschknackigkeit.
Ich geschworen, das Wort.
Ja, kann ich verstehen. Ist absolut, nee, ist absolut, ist genau der Effekt, ich glaube, drei von den vier Malen, die wir hier in der Farbe falsch lagen, war es genau diese Rebsortenkombi. Dass man diese Rebsorte für ein Pinot hält, weil durch das Holz.
Ich war die 100% ja. Rot.
Nee, wir sind aber tatsächlich auch, glaube ich, sogar noch bei 10 Grad eingeschenkt. Also wirklich so in so einem ganz klassischen Weißweinfenster. Vielleicht sogar noch kühler, aber das ist natürlich mit den großen Gläsern. Nee, es ist.
Geil.
Finde ich gut. Also du hast recht, es ist in der Nase ist ja eigentlich fast fruchtneutral. Es ist wirklich, die Kirsche ist so ein bisschen am Gaumen. Das ist dieses Knackige, diese schöne Säure. Ja. Und dann kommt das Holz und. Das ist nicht überwiegend gelbfruchtig, sondern das ist eher erstmal so, dass man sich gut mit der Schattenmorelle oder so.
Ich sehe es immer noch.
Nachdem du es gesagt hast, fand ich es auch. Und ich weiß ja, was es ist. Also absolut. Ich finde, man kann das durchaus so.
So, okay, jetzt bin ich aber noch nicht richtig. Also jetzt muss ich einmal kurz.
Ja, kannst du einfach nochmal probieren. Ist gar kein Problem. Wir haben ja Zeit. Ein schöner
Mann. Ja, aber jetzt macht's ja, muss es ja erstmal sich neu sortieren.
Muss ich neu sortieren. Das ist das Schöne. Ich wünsche ja jedem, der schwarze Gläser hat, dass er mal genau so eine Situation serviert bekommt. Es reicht ja nicht, dass man schwarze Gläser hat. Man muss ja auch nochmal so einen Wein dann haben. Und das ist übrigens hier jetzt unsere Katze, die mit einem Golfball auf dem Holzfußboden spielt. Hurra. Ah, nee, nur eine Korkkugel.
So, was kann es denn dann sein? Okay, es ist.
Erstmal die Frage: Gefällt es dir auch, wenn du weißt, dass es weiß ist?
Ich bin sehr gespannt, tatsächlich, was es ist. Mir gefällt es. Aber der Kopf macht noch nicht so richtig.
Das ist so. Ich spring mal ein. Also, wir haben
also hier einen Wein. Ich mag's.
Ja, wir haben hier einen Wein mit einem gewissen Druck auf so einer würzig-fruchtigen Art, mit so einer hellen, knackigen Kirsche. Das kommt gut hin. Wir haben gar nichts gekochtes, kompottiges, sondern es ist wirklich sehr, sehr knackig. Die Säure ist reif, aber da, deswegen kam auch die Idee, dass es ein Rotwein sein könnte, weil sie wirklich gar nichts Stechendes hat. Die ist 0,0 grün. Stimmt,
genau.
Wahnsinnig schönes Holz, finde ich persönlich.
Das liegt da wirklich hinten, das ist sehr schön.
Ja, genau. Nach hinten auch noch so ein bisschen Gerbstoff hinzufügt, deswegen kann man diese Pinot-Assoziation schnell aufsitzen. Und dieser Gerbstoff ist noch ein bisschen jünger, genau. Also ich sag mal mit 2-3 weiteren Jahren, der hält aber wahrscheinlich noch sehr viel länger, mit 2-3 weiteren Jahren. Oder jetzt auch noch mit 12 Stunden mehr Luft oder so, der ist jetzt seit heute Morgen, ist jetzt seit 3 Stunden auf oder so. Kommt da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Weichheit rein. Aber im Moment ist dieses leichte Schmürgeln nach hinten raus, finde ich, auch sehr angenehm, weil der Wein, glaube ich, schon so, ich weiß es nicht, 13,5 würde ich schätzen. Ich kann tatsächlich selber auch nachgucken. Ich glaube, dass es nicht 12,5 sind, das hat mindestens 13. So ein bisschen alkoholische Süße und so weiter nach hinten noch raus hat, was mit dieser leicht schmürgelnden Art so ganz gut zusammenpasst, finde ich. Und das ist vor allem Gerüst. Das ist viel Gerüst und, ja, und dazu ein bisschen Kirsche und schon ein bisschen Papier.
Ja. Ja. Immer noch schön. So, was trinken wir denn? Also, ist nicht deutsch.
Die Geschichte, genau, ist nicht deutsch. Die Geschichte muss ich kurz erzählen, bevor ich den Wein hole. Diese Jury, bei der ich dann da bin, also ich bin ja der Bezahlte. Okay. Ich bin der Bezahlte und die Franzosen holen sich natürlich auch Leute von woanders. Also in diesem Fall war Belgiens Sommeliere des Jahres oder Belgiens die Gewinnerin der belgischen Sommeliermeisterschaften, irgendein Master of Wine aus der Schweiz, der da irgendwie als Einkäufer ist. Ein Franzose, der in Belgien auch als Spitzensommelier arbeitet und so. Die holen sich so ein paar Leute, fliegen die auch ein und machen am Vorabend dann immer mit dem Programm. Da bin ich nicht bei, weil ich bin ja der Bezahlte als Sekretär. Ich sitze in Neustadt im Hotel.
Ja.
Schau irgendwie, dass ich mich vorbereite. Und die sitzen bei Birkling-Wolf, weil Denis und sein Team von Business France da meistens dann erstmal zu Birkling-Wolf gehen und noch zu anderen. Und dann habe ich mit Roland gesprochen, einem der Business France-Leute, und gesagt, und wo war der gestern? Birkling-Wolf habe ich schon gehört. Da sagt er immer, ja. Und wir waren bei Münzberg. Kennst du Münzberg? Und ich sage, ja, klar, Münzberg kenne ich ganz gut. Ja. Und wie war es? Und ich sage, wir haben eine Chardonnay probiert und ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass ich kann kriegen eine solche Chardonnay aus Deutschland. Daraufhin habe ich sofort bei Münzberg angerufen und gesagt, was haben wir zu trinken bekommen? Weil ich wollte jetzt auch mal irgendwie eine Chardonnay probieren, wo Roland hat nicht gedacht, dass er kann kriegen eine solche Chardonnay aus Deutschland. So, und dann hatten die tatsächlich dann auch die Probenliste geschickt. Wir haben ziemlich viele Chardonnays, das wusste ich nicht, weil Pfalz, kein GG. Münzberg kenne ich von Anja aus dem Laden, aber da sind auch nicht alle Chardonnays dabei. Wir haben jetzt hier die erste Lage, Chardonnay 21er Gut Rammsteiner Stahlbühl und 13,5, siehst du. Und das ist jetzt der Topwein, die machen 5 Chardonnays oder sowas. Weiß nicht, es gibt also einen im Stahl ausgebauten Gutswein, dann gibt es einen mit ein bisschen Holz, beziehungsweise wenn sie Holz machen, machen sie immer 50% neu, 50% Zweitbelegung. Und dann gibt es ein oder zwei Ortswein und dann diese erste Lage, was ihr Spitzenwein ist. Und der 21er ist jetzt besonders, weil das eine super kleine Ernte war und das waren, wie sie sagten, vom Allerfeinsten die Trauben. Es waren 2 Barriques, also ein neues, ein zweitbelegtes. Mehr war das nicht. Damit also 600 Flaschen mit ein bisschen Schwund, dann 580 oder was weiß ich was. Und dann haben die gesagt, das machen wir dann jetzt nicht zum üblichen Preis. Ich glaube, normalerweise kostet der 26 und der kostet, glaube ich, 45 oder sowas. Und sie hat, ey, da haben wir alle Zeit der Welt, das zu verkaufen.
Ja.
Ich habe den anderen auch da liegen, können wir gerne einen anderen mal probieren, aber ich wollte unbedingt, aber den Chardonnay, wo Roland hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gibt solche Chardonnay aus Deutschland.
Krass.
Ausgesprochen spannender Wein.
Ausgesprochen. Okay, wenn man weiß, dass es Chardonnay ist, dann kriege ich so eine Burgund-Assoziation hin zu so einem kräftigen, schönen und sowas. Das verstehe ich total.
Der Franzose das gut fand.
Ja, das ist sehr französisch. Ja, das ist sehr französisch, genau. Das ist wirklich. Das ist so im Morceau. Das sind so diese schönen, reifen Morceau-Sachen und sowas. Ja. Stimmt.
Der das ganze Holz auch gut verarbeitet. Ja, weil einmal erst, einmal zweit ist ja nicht wenig. Das hat nichts mit so einer fetten Kalifornierschnecke zu tun
oder sowas. Nicht.
Nee. Das ist echt.
Nicht schlecht.
Krass, da war ich ja voll auf Rot. Alter Falter.
So, nach diesem wunderbar roten Chardonnay, den wir gerade im Glas hatten, der war natürlich nicht rot, trinken wir jetzt Conrieu von Vernet, Le Enfer 2014. Freue ich mich drauf, hatte ich letztens einen anderen Jahrgang von den ich sehr mochte und sehr, sehr schön fand. Deswegen freue ich mich darauf, wenn ich den jetzt gleich mit Felix trinke.
Weiter geht's. Ah, kleines Glas.
Huch.
Es riecht nach Joghurt. Ich sag gar nichts mehr.
Es schüttelt sich weg. Wir könnten es auch ins große Glas machen. Es ist ein bisschen, also es geht beides
ja.
Bei dem Wein.
Es schmeckt nicht nach Joghurt, das ist gut. Aber ich fülle das mal um. Hm. Aber ich mache hier vorher mal das Holz raus.
Wir machen es mal ins große Glas.
Ja.
Jetzt hast du gesehen, welche Farbe es ist.
Stimmt, ist mir in dem Moment aufgefallen. Ich hätte das garantiert bei 4 Grad einzelnen beschlagenen Gläsern und diesen. Diese Aromatik hätte ich garantiert gedacht, das ist gut.
Also, was wir nachholen müssen, ist natürlich, wir haben noch nicht die Weine des letzten Jahres gemacht.
Jawohl, bitte.
Bis jetzt Ende Februar.
Ja.
Es wird also höchste Zeit.
Genau, deine Flaschenparade.
Meine bitte. Flaschenparade letztes Jahr. Also, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn so getrunken?
Oh Gott, wir haben so furchtbar getrunken.
Wir haben so furchtbar getrunken. Und jetzt musste ich mich ein bisschen natürlich ein bisschen gucken, was nehme ich rein, was nehme ich nicht rein. Mhm. Gerne reingenommen hätte ich von der Verkostung von Paul Fürst, den 1915er Spätburgunder, der mit in der Verkostung war. Aber die habe ich jetzt nicht mehr reingenommen, weil das tatsächlich ein Wein von einem Winzer ist, den er mitgebracht hat. So, also nicht mal zu unserem Kreis gehört. Also habe ich den jetzt sozusagen weggelassen, weil das dann irgendwie ist nicht so, hat nicht so die. Also, wenn wir jetzt aufgeweicht haben und sagen, okay, wir trinken jetzt insgesamt schon. Die Weine, die mit dabei sind. Also, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ja? Habe ich mir echt ein bisschen Gedanken gemacht und dachte, okay, also, wir haben viele absurde Sachen getrunken, die kann ich auch nicht alle reinnehmen, das ist so alles, das ist doch Blödsinn. Also, was nehme ich rein? Was hat mir wirklich nachdrücklich, ist mir im Kopf geblieben? Ja? Mhm. Was war einfach wirklich so gut, dass es nochmal rein muss oder irgendwie nochmal mit rein muss? So. Einmal habe ich einen Wiederholungstäter, den aus rein persönlichen Gründen, weil ich ihn wirklich gut fand, auf Platz 10. Mhm. Ist nochmal, den hatten wir letztes Jahr, hatte ich den, glaube ich, auf Platz 1. Jetzt habe ich ihn auf Platz 10 dabei. Mhm. Ist ein Wiederholungstäter, den wir nochmal getrunken haben. Auch zu meinem Geburtstag, da fand ich ihn wieder ganz toll. Charles Noëlla, 74er Pinot, Rich Pur aus dem Burgund.
Diesmal kann ich mitreden, beim ersten Mal habe ich ihn nicht mitgetrunken, diesmal habe ich ihn mitgetrunken und ich fand ihn auch tatsächlich ganz besonders gut.
Ganz, ganz besonders gut. Muss dann mal, weil wir eine zweite Flasche davon jetzt hatten, muss dann mal rein. Rein persönlich weil es wirklich, ist, glaube ich, der schönste 74er, den wir überhaupt je getrunken haben.
Es lief auch in der Dramaturgie so wahnsinnig gut darauf hinaus, mit diesem total kaputten Mango und so. Und das war schon schön. Das war dann so ein besonderer Wein.
Den fand ich wirklich, das mochte ich. Das ist ja, da kann man gar nicht, von dem könnte man gar nicht genug trinken, wenn man davon noch mehr bekommen würde. Das ist ganz, ganz geil. Mein einziger Wiederholungstäter, jedenfalls als regulärer Wein. Naja, das stimmt auch nur halb. Also was mir letztens jetzt nochmal durch den Mund gelaufen ist und auch wieder in meinem Gaumen für viel Freude gesorgt hat, war Karel de Graaf, der Merceau Les Noirs, 2018 in dem Fall.
Der mit den vielen lustigen Buchstaben.
Buchstaben. Den haben wir mal zwischendurch und dann hatten wir ihn eine ganze Weile nicht. Und ich habe ihn jetzt zufällig in Frankfurt, war ich da und war bei, hatte ich gepostet, glaube ich, bei, wie heißt denn diese Weinhandlung in Frankfurt?
Achso, dann warst du bei Bernd Finkenbrunn.
Ja, genau.
Karl und Gutsfreunde, heißt die noch Karl und Gutsfreunde?
Ja, genau. Ja. Und der hatte den noch da, der schmeißt den leider raus aus dem Programm.
Ups.
Weil zu teuer. Er wird es auch nicht mehr so los.
Wahnsinn.
Schon krass. Und dabei ist es ja nicht mal wirklich teuer.
Das ist nicht teuer, ne? Genau. Das ist, also, passt in deine Top 10 Flaschenparade und kostet unter 100 Euro.
Ja.
Und da sind jetzt einige Weine weit über 1000 Euro, die nicht in der Flaschenparade drin sind.
Ja. Das muss man mal, wa? Also ich habe übrigens nicht...
Hast du alles aufgekauft oder sind noch
welche da? Nee, sind noch welche da, muss man nochmal machen, ehrlicherweise. Und ehrlicherweise habe ich schon letztens, ich habe letztens mal Anja drauf angesetzt, wenn ich jetzt sage, dann hat sie Hulzig und letztes Mal Anja sagt, sie sollte sich mal darum bemühen, weil es gibt keinen anderen deutschen Händler dafür.
Ja.
Und ich meine, der macht davon ja nicht viel, egal wer das, also egal wer das ins Programm nimmt, das ist ja Quatsch, wenn man das ein bisschen bewirbt, das ist einfach grandioser Stoff.
Großer Stoff.
Ja. Auf Platz 9. Das gleiche gilt auch, okay, ich bin noch ein bisschen wiederholungstätermäßig unterwegs, weil das gleiche gilt, hatten wir beim Jahrgang, habe ich den noch nicht, den habe ich aber auch nicht mit dir getrunken, den habe ich tatsächlich auch. Roque d'Anglas, Weiß, 2015. Gleiches Spiel wie der Karel de Graaf. Das finde ich sind zwei unglaublich gute Weißweine für einen sehr, sehr schmalen Taler. die für mich bei all dem absurden Scheiß, das ging mir nämlich durch den Kopf, bei all dem absurden Scheiß, den wir getrunken haben, in jeglicher Form, die man einfach nicht weglassen kann, weil die qualitativ so gut sind, dass der Preis überhaupt keine Rolle spielt. Weder hoch noch gering.
Bei Weiß sowieso so. Also ja, finde ich, also wenn du mich, du kannst mich in jedem Jahr meiner Existenz irgendwie eine Top 10 Weißweinliste machen lassen und es ist selten der teuerste Wein, den ich getrunken habe, mit dabei. Außer bei so absurd Raritäten wie 1917 oder so. Aber das ist ja Quatsch.
Lecker. Sehr gut.
Ja, also, ich auch. Ich glaube im Augenblick, also da muss man wirklich sagen, die gehören gerade, glaube ich, zu meinen, da würde ich auch tatsächlich mich immer wieder über eine Flasche freuen. Das ist so, also weil wir das, also die beiden Weine trinken, wir haben die auch schon zusammen getrunken, jedes Mal waren die gut. Egal welcher Jahrgang, egal welches Ding, tolle Weine, kein großer Preis.
Stoppelfeld par excellence.
Ja.
Also wirklich schön, die haben alle ein gewisses phenolisches Rückgrat. Die sind alle nicht auf höchster Filigranität gebaut, sondern die sind halt unter südlicher Sonne. Die nehmen so ein bisschen von ihrer Garrige, die da drumherum wächst, mit ins Glas. Und das macht die unglaublich...
Unglaublich spannend, fand ich auch. Wir haben ja unglaublich viele Champagner dieses Jahr getrunken. Mhm. Und es wäre ja natürlich ein wahnsinnig leichtes gewesen.
Ich habe alleine Top 10 machen können, ja.
Ich habe alleine Top 10. Ich habe jetzt zwei davon rausgezogen. Einen auf Platz 7 und einen auf Platz 4. Ich
bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Die das nicht widerspiegeln, was wir getrunken haben.
Ja,
ja?
Okay.
Weil... Jetzt könnten wir haben, ich hätte jetzt natürlich irgendeinen Salon nehmen können.
Ja, angeben, ohne Ende.
Ohne Ende.
Hätte den Achter, der gerade nochmal rausgekommen ist, für 13.500 Euro den Wagen genommen.
Genau. Und, die waren und sind die außergewöhnlich. Mhm. Kann man nehmen, kann man hinstellen, ist so. Mhm. Haben mich auch beeindruckt, haben uns auch teilweise fassungslos zurückgelassen.
Super, Spaß gemacht, toll.
Aufgrund des Preises, aufgrund des Geschmacks, alles Mögliche, ja. Mhm. Genau das Gleiche für die große 2.8er-Probe letztes Jahr. Genau das Gleiche, da gab es so wahnsinnig viel Zeug. Also auch da einer meiner Lieblinge war auch ein Salon 2003, in dem 2008 war das. Mhm. Und der 2.8er Krug.
Fand ich auch herausragend gut.
Ja. Die habe ich jetzt in dem Fall aber auch nicht dabei. Und jetzt aber nehmen wir Wein Nummer 7. Ist ein Wein, den hat Christoph tatsächlich besorgt. Das ist irgendwann mal, der hört auch nicht zu der Probe. Ich weiß gar nicht, ob du mit. Champagner Christoph Baron, Charlie-sur-Marnay, Le Olouette, 2019. Fand ich ausgesprochen gut. Ist mir nachhaltig im Kopf geblieben. Mhm. Gibt es nur in Magnums. Ist auch nicht so absurd teuer, wenn man ihn bekommen würde. Gut. Gleiches Spiel, also hat sozusagen den Raritätenwert. Ja.
Gibt's wenn du 400 mal runtertauchst, ist in irgendeiner Muschel wahrscheinlich mal eine Perle drin. Die kriegst du umsonst. Musst halt 400 mal runtertauchen.
Da ist viel Luft anhalten, das stimmt. Ja, ist was dran. Ist mir aber nachhaltig im Kopf geblieben. Fand ich als Champagner gut, hatte einen sehr außergewöhnlichen Geschmack. Mhm. Einen sehr eigenständigen. Also diese rein Sortiment-Nummer, das hatte halt was wirklich Großes. Wo du sagst, das ist was, da hatte ich mehrfach Spaß dran. Das hat mich wirklich mehrfach, weil wir es auch mehrfach getrunken haben, sehr erfreut.
Ja.
Platz 6 haben wir letztens zusammen getrunken und hat mich, trotzdem schon, ich nehme ja gar nicht, schon wieder Wiederholer quasi, Salzberg 2004.
Schön.
Einfach, weil es einfach so klassisch schön, so sauber, also sauber. Der hatte natürlich den Stinker, aber doch
nee, der Stinker ist weg. Sauber, oder? Der war ja, also wenn du das jung trinkst, dann denkst du, das wird niemals, auch nur in die Nähe von Trinkbarkeit.
Oder?
Nee, gar nicht. Und dann hast du das so und das ist so, das war jetzt nämlich an so einem Punkt wie so ein klassischer Südfranzose oder so, wo du sagst, wenn du das Brett nennst, dann solltest du einfach
runter. Genau, dann solltest du es lassen.
Ja, der war ein schöner Wein.
Der war ein wirklich schöner Wein und das war auch, also natürlich bleibt der jetzt sozusagen wegen der Entfernung ein bisschen näher im Kopf, aber ich bin dann nochmal so durch die ganzen Bilder und durch das Ding und dachte, nee, das war einfach wirklich gut. Mhm. Das war einfach wirklich gut. Das kann man einfach überhaupt nicht anders sagen.
Ja.
Stand da wieder eins, hat uns beide unglaublich erfreut. Wir hatten einen schönen Abend mit dem Wein, schönen Podcast und dann schönen Abend. Das war einfach alles richtig.
Genau.
Da hat einfach alles gestimmt.
Man muss den nicht so anbeten.
Nee. Man kann ihn einfach trinken und man konnte ihn einfach wirklich richtig, einfach richtig doll genießen.
Ja, das war ein toller Wein.
Platz 5, weil es einfach gar nicht anders geht, muss man sagen. Jetzt kommen ein paar, muss man sagen, weil wir auf unserer Weihnachtsprobe kommen, also tatsächlich erhöhen sich nach oben in die Weine aus der Weihnachtsprobe ein bisschen doller, weil wir da wirklich sehr extrem gut unterwegs waren. Mhm. Ich hätte auch gerne zum Beispiel deinen 95er mit dazu genommen. Habe ich jetzt nicht.
Nee, das muss auch nicht
sein. Der war aber auch sehr, sehr gut.
Der war sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Was aber dabei ist, ist Erwin Zawati. Pössnitzberg, Sauvignon Blanc 2017 Steiermark. Der war einfach, da kann man gar nicht, den hätte ich nicht nehmen können. Also auch ein Vergleich einfach dafür, dass wir den mit diesen
Screaming
getrunken haben. Also allein der Vergleich mit der Schicht und mit dem, wie wir das da getrunken haben und wie gut dieser Zawati war.
Ja.
Um Welten besser in meinem Geschmacksbild als der Screaming Eagle und auch der andere Mondavi. Ja?
Ja.
Hätte ich mich doof gefunden, wenn ich den nicht irgendwo dabei gehabt hätte. Und der hat auch einen Platz verdient, der weiter oben ist, weil der einfach unglaublich. Das war ein unglaublich schönes Erlebnis, das in der Form zu trinken und mitzunehmen. Danke nochmal an Flo, seinen Keller, den ich, als ich ihn
ausgesucht habe. Du hast ihn rausgeholt.
aber trotzdem, also alles richtig gemacht. Das war einfach wirklich toll. Hast du davon noch was eigentlich von sowas? Von Zawati? Ich habe nichts.
Nee, ich habe so ein bisschen Themen irgendwie rumfliegen.
Genau,
ich habe jetzt noch eine Konterflasche von Neumeister, habe ich jetzt irgendwie ein, zwei Sachen noch. Aber Zawati habe ich gar nicht, habe ich glaube ich noch nie gehabt.
Ich auch nicht. Aber warum ist das immer an uns vorbei?
Ich glaube tatsächlich, dass die in der Steiermark fast alle so gut sind. Also wir haben auch schon gereifte Wohlmuts getrunken dir. Die sind jetzt. Ich glaube, das ist einfach das meist unterschätzte, in Deutschland oder in unserer Bubble. Das meist unterschätzte Feinwein-Herkunftsgebiet der Welt ist die Steiermark mit diesem unglaublichen Sauvignon Blanc.
Ja, das stimmt.
Langnertinacher und da gibt es ja noch so zwei, drei andere, die noch dazugehören.
Ja, das was dann. Das stimmt. Und dann hat er einfach so gestrahlt. Aber
war der so filigran gegen die anderen beiden. Wobei ich den Mondavi immer noch auch super spannend fand. Aber der Zawati schwebte über allem.
Ja. Auf Platz 4 dann doch nochmal ein Champagner aus der 2008er Probe. Mein absolutes Highlight.
Sag jetzt bitte Vive en Français. Was ist es?
Nein. Don Grillet, Les Princesses Premier Cru Blanc 2008.
Ja, Don Grillet. Ja, auch gut. Sie waren ja alle gut. Mein Favorit, merke ich, also das, woran ich mich am meisten immer erinnere, obwohl ich viele andere genauso gut fand. Sozusagen, es war dann 101 Punkte.
Bei dir war es
der Wein, der mir nicht so richtig aus dem Kopf geht.
Bei mir war es der Don Grillet. Das ist wirklich, der war für mich so, der hat so weggestrahlt und war so unglaublich schön, dass das ist, blieb bei mir wirklich.
Schön, das war alles, die Probe war da.
Ja, brauchen wir nicht. Also das ist wirklich. Das
war once in a lifetime.
Ja, und wir hatten auch alle sehr unterschiedliche Lieblingsweine. Und da muss man ja mal sagen, dass
das. Aber wir hatten alle Coupe Vintage, Dom Perignon, Clos du Ménil. Und Salon ganz weit vorne. Diese vier Weine haben quasi
alle schon abgeholt.
Alles abgeholt. Ja. Bei mir kommt dann eben Vive en Français dazu und noch so ein paar andere Sachen, die sehr nah dran sind und so. Aber diese vier Weine haben einfach bei allen ganz weit vorne gestanden.
Jetzt habe ich einen Wein auf Platz 3. Das ist tatsächlich ein Altwein. Den hatte auch Christoph dabei bei der Weihnachtsprobe. Das war der 55er Cheval Blanc. Ich glaube,
das ist noch nicht mal ein großes Jahr. Ne?
Also ich glaube, es ist einer der schönsten Altweine, die ich bis jetzt hatte. Also wo man sagen muss, der war strahlend.
Ja.
Der war strahlend schön. Das war ein Bordeaux, wie man sich das vorstellt, wie das sein muss. Das war großartig. Hat mir wirklich. Das ist mal. Jetzt komme ich bei mir sozusagen diese Altersnummer dazu. Ab und zu mag ich in der Zwischenzeit auch mal einen gut gereiften Bordeaux.
Ach, du magst ja oft einen gut gereiften Bordeaux. Du magst es nicht so oft zugeben.
Das mag ich nicht so oft zugeben. Das stimmt. Da ist was dran. Obwohl sozusagen jetzt sozusagen meine zwei Weine des Jahres auch aus dieser Probe und beide sind natürlich mein absolutes Geschmacksprofil und auch aus meinem eigenen Keller. Und ich fand, dass sie auch diese Probe tatsächlich in meinen Augen dominiert haben.
Ach so, ja, okay.
weil sie einfach, also für mich haben sie gezeigt, was sie können, wenn sie ein bisschen reif sind. Und wie weit sie dann doch noch in Anführungszeichen unterschätzt sind, oft, obwohl natürlich auch nicht richtig günstig, also ja, und, ob, ja obwohl das.
Ja, bei ja, dem, was Wein heute kostet, sind sie auch. Also das Schöne ist ja, dass die alten Jahrgänge nicht so nachgezogen haben wie teilweise die jungen. Und das eben, der Gag ist ja, dass wahrscheinlich 55 Cheval Blanc billiger ist, wenn du ihn jetzt irgendwo kriegst, als der aktuelle
Jahrgang. Ja, genau.
Leider gibt es in dem Zeitraum dann nur noch gute und schlechte Flaschen. Also es gibt überhaupt keine Garantie, dass es so strahlt wie unserer. Und gleiches gilt für die Weine, die du da mitgebracht hast. Aber das ist wahrscheinlich im unteren dreistelligen Bereich, also zwischen 100 und 300 Euro irgendwie sowas bewegt sich das wahrscheinlich. Und bei dem, was Wein heute kostet, ist das dann für so ein Erlebnis auch nicht mehr so viel.
Also, meine Top 2. Mhm. Ja? Auf 2, Michael und Stefan Augier, Côte de Roti, Lancement, 2005. Ja? Spricht sich bestimmt anders aus.
Jetzt. Ja, ungefähr. Wir schreiben es ja auf.
Rainer Syrah.
Rainer Syrah.
Rainer Syrah. Und auf Platz 1, Thierry Allemand, Connasse Rignard, 2005, gleicher Jahrgang. Nochmal ein ganzes Stück besser, fand ich, als der OG. Beide aber auf so einem hohen Syrah-Niveau, dass es besser kann man Wein nicht machen, fand ich. Und das hat mich wirklich, ich war so glücklich mit den beiden Weinen. Ich war wirklich, das war, also die anderen Weine, die wir hatten, waren alle. Ob es jetzt dein Ponte Cane war, der 2009, ob es der 1995, Entschuldigung, ob es der Latour von Dings war, ja. 2009. Oder all die anderen Sachen, die wir hatten. Das waren ja alles großartige Weine.
Wir haben auf hohem Niveau getrunken. Es war in einem Meer von wahnsinnig schönen Weinen, waren das zwei besonders schöne. Ich bin mit deiner Liste überhaupt nicht einverstanden. Nein, ich finde das ganz lustig. Du kannst mich ja für 25 der letzten 27 Jahre fragen, ob ich einen Lieblingswein habe. Ich kann ja immer nur sagen, ach nee, nicht so richtig. Ja, bei Rot kann ich jetzt für letztes Jahr tatsächlich mal sagen. Ich hatte einen Wein, der mich letztes Jahr rot unheimlich abgeholt hat. Aber wir werden ein andermal darüber reden. Ich kann nur so viel sagen, es war Lafite 2010, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging.
Ehrlich?
Aber die Geschichte erzähle ich einen anderen Mal. Ich war jetzt gespannt. Und das ist aber auf der anderen Seite, haben wir so viel davon getrunken. Ja. Latour 2009, Lafite 2010, und Aubryon und Cheval Blanc und alles irgendwie so diese Jahrgänge, sodass ich das durchaus verstehen kann.
Bei dass mir ich war das, das dann genau das.
Dass sich das dann irgendwann wegnivelliert. Bei mir, ich hatte mit dem Lafite ein Erlebnis, das erzähle ich einen anderen Mal, weil ich jetzt auch nicht so eine Story ändern will. Der hätte mir jetzt gefehlt. Ansonsten kann ich das in jeder Hinsicht nachvollziehen. Dieses Mal war ich ja auch bei, ich weiß nicht, 7 oder 6 von den Weinen dabei.
Also ich glaube, du kennst, also entweder warst du dabei oder du kennst die Weine.
Genau, oder wir haben sie, du hast sie mehrfach getrunken, ich war einmal dabei oder so. Schöne Liste und wir sind so blessed, dass wir auf dem Niveau trinken dürfen.
Oh, bitte, unbedingt.
Aber denk dran, 3 davon sind sehr frei zugänglich und erhältlich für normales Geld. Und wenn wir das auf 20 ausweiten würden, dann würden noch 5 dazukommen, die auch so.
Total.
Also man muss nicht so viel Geld ausgeben, um gut zu trinken.
Oh, hatten wir ja schon mal irgendwann letztens. Und das stimmt tatsächlich. Und ich finde, das ist auch was, wo wir immer mal wieder drüber nachdenken sollten. Also das ist tatsächlich, wir haben so schöne Weine und wissen über so gute Weine Bescheid. Ja? Also das ist, da feiere ich uns immer schon für, dass wir das tatsächlich auch noch zusammenkriegen, alles.
Das A und O ist ein Keller, Leute. Das ganz viele Sachen sind einfach nach 20 Jahren wahnsinnig schön und ist so. Schön, dieser Wein ist ja sowas von schön und sowas von schräg.
Ich muss mal noch einen Schluck holen.
Mir auch gerne.
Ich bringe ja welche Flasche mit. Sie hat eine noch eingepackt, da kann ich. Freue ich mich ein bisschen. Sowas von schräg und sowas von schön.
Ja, wir können darüber ruhig genau auf der Basis dessen sprechen, was wir eben hatten, mit dem, dass man Leute auch mal warnen muss vor Weinen. Weißt du, dass man sagen muss, das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Ich finde den Wein unglaublich komplex. Und in dieser Komplexität fächert er dann immer mal auf. Und da ist aber auch so ein Touch Gurkenwasser dabei. Und zwar Dilgo. Der Wein hat definitiv so eine kleine Dillkräuternote, aber ich mag das, weil die Gurke ist ja weg. Die Gurke ist ja immer so sauer,
so salzig.
Okay. Ist immer so salzig. Dann liegt das, da, also das ist ja das, was einem den Spaß dann raubt, dieses Salz. Das ist ja alles nicht da. Es geht ja nur um diesen leichten Dillgurkenwasser-Touch und das ist so lecker. Gleichzeitig ist das aber nicht jetzt das dominierende Thema, sondern aber das war der Punkt, wo ich dachte, wenn du das nicht erwähnst, dann kannst du Leute fürchterlich in die Enge führen. Ja, also wenn sich jetzt nachher jemand diesen Wein versucht zu besorgen, der eine Abneigung gegen Dill hat, das könnte schief gehen. Das meine ich damit nur.
Stimmt.
Zwischendurch habe ich, am Anfang habe ich erstmal gedacht, der hat gar kein Holz. Dann wurde er wärmer und dann dachte ich, der hat Holz.
Mhm.
Das ist gerade wieder sehr kalt eingeschätzt. Ich denke jetzt mal, er hat Holz, auch wenn ich jetzt gerade wieder keins schmecke. Ja. Und das ist sehr, sehr edel. Und das ist diese Anmutung von wilder Aromatik und so einer noblen Machart, die mich gerade an diesem Wein sehr abholt. Ja, ja, es ist so Vivian Westwood, weißt du?
Also
Punk mit Style,
ja,
mit sehr viel Style, und auch nicht billig.
Ja.
Das finde ich gut. Das ist null gelackt, null geleckt, null poliert. Das hat sehr, sehr feines Holz. Das sind sehr viel Kräuteraromen. Die Säure ist sehr reif, überhaupt nicht stechend. Er ist aber nicht säurearm. Er ist kein bisschen lätschert. Er hat eine tolle Struktur. Da ist auch eine gewisse phenolische Schärfe hinten raus. Das kratzt so ein bisschen an der Zunge noch, obwohl ich vermuten würde, dass der Wein nicht ganz jung ist, sondern schon auch Reife hat. Ich glaube, dass der jung sperrig war. Dann hast du diese Kräutrigkeit, diese auffächernde Aromatik, die fruchtfern ist. Überhaupt haben wir noch gar nicht über die Frucht gesprochen, weil sie nicht so erschlägt. Sie ist kein bisschen plüschig. So ein bisschen grüner Apfel, so ein bisschen apfelig, so ein bisschen Kernobst, ein bisschen Birne, aber auch so ein bisschen Aprikosen, also so ein bisschen gelbfruchtig. Und dann kommt noch so ein, ja, dieser Kräutertouch geht auch so in Richtung, einerseits so Rosmarin, andererseits so blonder Tabak. War, da passiert so viel.
Ja, schön.
Da passiert so richtig viel. Es ist eine Schlegelflasche, das sehe ich, das ist jetzt für mich gerade so ein bisschen irritierend, weil ich den Wein überhaupt nicht in Deutschland verorten würde. Natürlich, klar, es gibt Albarino in Schlegelflaschen. Ob das jetzt ein Tres Años ist, glaube ich eher nicht, weil der auch kein Holz
hat. Mach dich frei von der Flasche.
Ja, okay, gut.
Also ist, ist die Originalflasche?
Ja, das habe ich bekommen, weil ich das Plop gehört habe.
Genau, aber es ist trotzdem irritierend,
ja.
Tatsächlich.
Ja, ja. Genau. Also weil ich nicht in Deutschland war, weil ich außerhalb Deutschlands kenne ich Elsass, da wäre ich jetzt auch nicht, also weil ich die Rebsorte da nicht hätte. Und Albarino kenne ich das. Ich bin mir bei der Rebsorte Kräuter und so, wenn wir dann eher so wieder bei dieser Viognier-Geschichte oder sowas, aber...
Und eingeloggt.
Ja? Gut, ja. Viognier-Geschichte, okay.
Eine Rebsorte, bei der ich finde, dass sie Reife braucht, bevor sie geil ist.
Kurz, warum wurde mich eingeloggt, abgeschnitten hast, weil Viognier ja oft so eine süße Frucht hat. Und die hat er hier nicht. Ja. Da kommt dann das Gurkenwasser und säbelt die Frucht weg. Wahnsinnig schön.
Ja.
Mehr sage ich jetzt gar nicht.
Nee, so. Nee. So, wir haben 2014.
Ja, das passt voll.
Vernet. Domaine George Vernet.
Okay.
Geiles Zeug.
Wahnsinn.
Immer gut. Ich hatte letztens einen anderen Jahrgang davon, der hat mich schon wirklich...
Contrieux, ja, das ist so... Oh,
wenn das reif ist, wenn das gut ist, ist das wirklich einfach nur Bombe, finde ich.
Auf höchstem Niveau. Wollen wir jetzt wissen, was das kostet?
Das ist gar nicht so schlimm, das muss ich nachgucken, aber das ist...
Meine Fresse, ist das gut.
Ich glaube, das ist auch, wenn überhaupt, knapp um die 100.
Ey, das ist heute ein Weißweinfestival hier. Diese beiden Weine sind...
Und du wirst lachen. Mhm. Also, neuer Jahrgang um die 90. Mhm. Und jetzt der 14er, wenn man ihn jetzt nachkauft, bist du bei 140. Ja?
Okay.
Aber dann nachgekauft, gut gereift und sowas. Aber die anderen unter 100, also die neuen Jahrgänge. Das ist
das A und O
viel
ist
Geld, aber...
Ein Keller.
Ein Keller, ja. Das A und O ist ein Keller.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.